Herr, ich möchte zu Beginn nochmal mit euch beten und bitte euch dazu nochmal aufzustehen. Herr Jesus, wir haben es ja in dem Lied eigentlich wörtlich gut ausgedrückt. Wir dürfen dich und sollen dich anbeten, voller Staunen. Du sollst letztendlich die Mitte von unserem Leben sein. Und Herr, schenk das auch, dass wir das jeden Tag neu lernen, nicht nur heute, aber heute auch. Danke, dass du da bist, dass du selbst für uns sorgst, dass wir dir am Herzen liegen und dass du alles gegeben hast, damit wir jetzt so leben können, um dir zu gefallen. Dafür gehört dir Lob, Preis, Ehre, Dank und Anbetung. Amen. Ja. Ja, ich wurde gefragt, über was ich heute predige. Oh. Und als ich dann geantwortet habe, was es ist, dann kam quasi schnell die Aussage, ach, das kenne ich schon. Das habe ich schon gehört im Kindergottesdienst und das habe ich auch schon gehört in der Jungschau. Oh. Um was soll es uns heute gehen? Ganz unten seht ihr den Bibeltext, er steht im Markus-Evangelium, Kapitel 6, sind die Verse 30 bis 44. Die Gemeindebibel haben, das ist dann Seite 1040. Ja, ich will also sprechen über Jesus Christus als Geber aller guten Gaben. Das heißt, man kann das Ganze auch wirklich schön dreiteilen. Einmal, es geht um Jesus Christus, den Sohn Gottes. Es geht aber auch um Menschen, die etwas austeilen. Und es geht um seine guten Gaben. Vor kurzem musste ich mal von der Firma aus auf eine Schulung und da wurde uns erklärt, wie man gewisse Texte, Werbetexte oder was, wie man die möglichst ganz kurz und prägnant zusammenfasst. Und wenn ich das jetzt mit dem heutigen machen müsste, wie könnte man das zusammenfassen? Also das Stichwort war immer streichen. Also wir haben immer so ganz lange Sätze gemacht und er hat gesagt, viel zu lang streichen. Streichen, streichen, streichen. Also was kann weg? Wenn ich jetzt von den drei Dingen etwas streichen müsste, könnte man sagen, gut, die Gaben können vielleicht weg. Vielleicht sind es die Gaben, die man streichen könnte. Wenn der dann wiederkommt und sagt, du musst immer noch streichen, zu viel, dann vielleicht die Jünger, die austeilen, das könnte ich streichen. Aber was dürfte ich niemals streichen? Was dürfte niemals fehlen? Es ist Jesus Christus. Also, ich habe es nicht einfach geordnet in chronologischer Reihenfolge. Natürlich, die Bibel bietet uns das so nicht an, sondern so, wie es thematisch zusammengehört. Wir kennen ja auch den Vers, ich lese ihn mal vor, der ein Schlüsselvers ist für das ganze Markus-Evangelium, in dem wir jetzt schon seit Wochen mit dem wir uns beschäftigen. Da heißt es in Markus 10,45, denn auch der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Da wird uns der Herr Jesus dargestellt, so wie er ist. Als der Diener, der gekommen ist, zu dienen anderen Menschen und sein Leben zu geben. Und vom letzten Sonntag, denke ich, ist euch noch im Gedächtnis, Jesus hat seine 12 Apostel ausgesandt, zu predigen und Menschen zu befreien von ihrer Gefangenschaft, von bösen Geistern, ihnen das Wort Gottes auch weiterzubringen. Und jetzt kommen diese Apostel, diese Jünger zurück, und hier heißt es, die Apostel versammelten sich bei Jesus und verkündeten ihm alles, was sie getan und was sie gelehrt hatten. Als ich das gelesen habe ich auch nachgedacht, wie ist das? Also bei uns in der Firma ist es eben auch so, da kommen jetzt diese denglischen Vokabeln, diese neudeutschen Vokabeln, und dann würde mein Chef sagen, diese Jünger, die mussten hier reporten. Deutsch heißt es berichten. Die mussten Bericht erstatten an ihren Chef oder hier an ihren Meister. Was habt ihr getan? Das ist so üblich im Betrieb. Der Chef muss wissen, was ist denn vorgefallen? Und was berichten jetzt die Jünger? Sie verkünden ihm alles, bis dahin lese ich noch neutral, was sie getan und was sie gelehrt hatten. Und das ist schon meine Frage. Wovon berichten wir als die sich ja auch wie ein Jünger Jesu verstehen, wovon reden wir, was verkündigen wir? Verkündigen wir, was wir getan und was wir gelehrt haben? Die Parallelstelle im Lukas-Evangelium habe ich hier auch. Da heißt es, die Apostel kehrten zurück und erzählten ihm alles, was sie getan hatten. Und wie wäre es denn uns gegangen? Wir wären zu Menschen gesandt worden, wir konnten sie befreien von ihren Plagen. Und wenn nicht Demut vorhanden ist, was passiert dann mit uns? Wir gucken auf uns, was wir alles können. Ha, den habe ich befreit. Ich bin jetzt größer. Vorher war ich ein unbedeutender Fischer, aber schau, jetzt achten die Menschen auf mich. Die wissen genau, was ich alles Gutes tun kann. Anders gesagt, stehen wir nicht in der Gefahr, schnell mal größer zu werden, als wir sein sollten? Passt das in die Nähe des Meisters? Was wäre eigentlich besser gewesen, als von dem viel zu erzählen, was sie getan und gemacht hatten? Ich glaube, viel besser wäre es gewesen, von dem zu reden, was er getan und gemacht hat. Was hat denn Jesus eigentlich bisher alles getan? Das lese ich euch nur mal vor. 15 oder 16 verschiedene Dinge. Er ließ sich von Johannes im Jordan taufen. Er wurde vom Teufel versucht. Er predigte das Evangelium in Galiläa. Er berief die ersten Jünger. Er lehrt in der Synagoge in Kapernaum und heilt dort einen Besessenen. Er heilt die Schwiegermutter des Petrus und andere Kranke. Er heilt einen Aussätzigen. Dann heilt er einen Gelähmten. Er beantwortet die Frage nach dem Fasten und dem Sabbat. Dann heilt er wieder viele Kranke. Dann beruft er die 12. Dann lehrt er vieles in Gleichnissen. Er stillt den Sturm auf dem See. Er heilt einen Besessenen. Er heilt eine blutflüssige Frau und weckt die Tochter des Jairus von den Toten auf. Und dann sendet er die 12 aus. Gab es da nichts zu berichten von ihm, dem Herrn und Meister? Und Jesus reagiert auch. Ich glaube, das ist auch wichtig für mich, für uns. Es heißt hier, er nahm sie zu sich und zog sich zurück an einen einsamen Ort bei der Stadt, die Bethsaida heißt. Ja, wenn sowas passiert, was ist Not? Was ist für mich Not? Seelsorge ist Not. Seelsorge kann man nicht so machen, wenn es drunter und drüber geht. Da muss man sich Zeit nehmen. Und der Herr Jesus erkennt, dass er will sich mit den Jüngern zurückziehen. So sagt es uns auch Markus. Er spricht zu ihnen, kommt ihr allein abseits an einen einsamen Ort und ruht ein wenig. Gibt es noch bei uns einen Ort der Ruhe, wo wir mit dem Herrn alleine sind? Eine stille Zeit. Und Markus sagt ja auch, warum es notwendig war. Es waren viele, die gingen und die kamen. Und sie hatten nicht einmal Zeit zu essen. Da kann der Herr Jesus natürlich nicht auf uns einwirken oder mit uns, mit mir reden. Ja, war es ihnen wirklich möglich, sich so zurückzuziehen? Zunächst mal fuhren sie los, allein zu Schiff an einen einsamen Ort. Wir haben ja in Lukas gelesen, es war bei Bethsaida oder es war der Ort Bethsaida. Und jetzt habe ich ein Bild, wie gut es zu erkennen ist, lässt sich immer nicht leicht sagen. Vielleicht waren sie hier an der westlichen Seite des See Tiberias, auch das Galiläische Meer genannt, auch der See Genezareth. Und sie fuhren jetzt mit dem Schiff quer so rüber, hier Richtung Bethsaida. Wo es dann genau war, wissen wir nicht. Aber vielleicht ist der See auch ein schönes Bild für uns. Dieser See, wir können hier nochmal was sehen, jetzt von der Schrägen her, da hinten vielleicht, das ist kein See, das ist das Mittelmeer da. Hier nochmal Bethsaida, hier die Stadt Tiberias, nach christlicher Tradition die Stadt, wo Johannes der Täufer enthauptet worden ist, Kapernaum, wo der Jesus gepredigt hat, haben wir in einem der letzten Sonntage auch gelesen. Also der Herr will sich zurückziehen mit seinen Jüngern und dieser See, sage ich, ist ein schönes Beispiel, was nicht passieren darf, worauf man Acht geben muss. Hier habt ihr nochmal den Blick von Tiberias in Richtung Bethsaida. Ganz hinten am Horizont sieht man den Hermon, das Hermongebirge. Ja, heutzutage wird in Israel dieser See natürlich benutzt als Süßwasserquelle. Und ich habe nachgelesen, der Wasserspiegel ist scheinbar schon so dramatisch gestiegen, auch dadurch, dass viele Jahre relativ trocken waren, dass Israel Angst hat, dass dieser See nicht mehr genügend Wasser geben kann. Es gibt nämlich eine Besonderheit bei dem See. Es ist so, dass er in den unteren Wasserschichten salzhaltiges Wasser hat. Nur die oberen Wasserschichten sind Süßwasser. Und das heißt, wenn man zu sehr dieses Süßwasser abpumpt, abschöpft, besteht die Gefahr, dass das Ganze umkippt und dann ist alles, das ganze Wasser salzig und dann kann man es nicht mehr benutzen. Vielleicht auch für uns, unser Reservoir an geistlichen guten Gaben muss immer aufgefüllt sein, nicht dass es einmal umkippt und wir in dem wie beim See salzig sind. Also ich habe dann gelesen, es bräuchte 4 regenreiche Jahre, damit der Wasserstand wieder ordentlich aufgefüllt ist. Ganz schön viel, 4 Jahre, wo es ordentlich regnet und der Jordan, der da hineinfließt, wo der ordentlich Wasser dahin transportieren müsste, damit die größte Not wieder behoben ist. Ja, hier hat der Herr Jesus gewirkt und die Frage ist jetzt, um was geht's? Geht's um die Jünger? Wenn wir mal lesen, im nächsten Vers, die Leute sahen sie wegfahren, also die Jünger und den Herrn Jesus, aber dann, und viele erkannten ihn und sie liefen aus allen Städten zu Fuß dort zusammen und kamen ihnen zuvor und versammelten sich bei ihm. Ganze Scharen kamen jetzt wieder zusammen, auch wo sie schon bei Tiberias waren. Und wen haben sie gesucht? Waren es die Jünger? Nee, sie haben den Herrn gesucht. Die Menschen suchten ihn, den Herrn, und nicht erst seine Jünger. Was war wohl der Grund dafür? Was ist auch heute hoffentlich der Grund, dass es so ist? War es nicht dieses, dass er ständig tätig war in seinem Dienst für die Menschen, dass er ein Herz hatte, das nicht ruhen konnte und wollte, bis Gottes Wohltaten zu den Menschen gebracht wurden? Und wie anders die Jünger, vielleicht auch wie anders ich, wie anders wir. Wie war die Herzenshaltung, wie war die Grundeinstellung des Herzens des Meisters gegenüber den Menschen? Das lesen wir gleich im nächsten Vers. Als Jesus ausstieg, sah er eine große Volksmenge und er hatte Erbarmen mit ihnen, denn sie waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Und er fing an, sie vieles zu lehren. Hier zeigt sich etwas von dem Herzen des Meisters. Er hat Erbarmen. Er ist voller Gnade, voller Liebe, voller Zuneigung zu diesen Menschen. Wie ein Hirte gegenüber seiner Herde, seinen Schafen. Und ich glaube, der Herr Jesus hat ganz genau erkannt, was diese Menschen brauchen. Und ich denke, so ist es auch heute, was wir heute brauchen. Wenn wir von Gott getrennt sind, dann muss genau dieses überwunden werden. Und was macht der Herr? Sein Erbarmen hat ja eine praktische Konsequenz. Er fängt an, sie vieles zu lehren. Warum tut er das? Nun, einmal heißt es im Römerbrief, der Glaube kommt aus der Verkündigung, die Verkündigung aber durch Gottes Wort. Diese Menschen mussten ihm vertrauen und an ihn glauben. Nur dann konnten sie geistlich gesund werden. Es konnte ihnen nur so geholfen werden. Und jetzt kommt ein Vers, der ist ein Trost vielleicht für manchen Prediger, vielleicht auch für mich. Wir sind ja jetzt mit der Umstellung irgendwie anders dran noch zeitmäßig. Es steht hier, als nun der Tag fast vergangen war, traten seine Jünger zu ihm und sagten, dieser Ort ist einsam und der Tag ist fast vergangen. Das scheint so zu sein, dass der Herr wirklich länger gepredigt hat. Oft hört man ja, Predigt darf nicht länger als eine bestimmte Zeit sein, aber hier bei dem Herrn sehen wir das nicht. Die Jünger, sie kümmern sich eher um die Umstände. Sie sagen, es ist schon so lang her, es wird dunkel und der Ort ist eigentlich einsam. Lass uns aufmachen. Und sie schlagen dem Herrn auch etwas vor. Ein Gedanke der Jünger. Entlasse sie. Lass sie weggehen. Warum? Was wollten die Jünger damit erreichen? Sie sollen in die Höfe und Dörfer ringsumher gehen und sich Brot kaufen, denn sie haben nichts zu essen. Den Mangel hatten die Jünger scheinbar erkannt. Entlasse sie heißt, unsere Mittel reichen nicht. Die Jünger wollen helfen, sie sehen eine Not, aber sie urteilen nach ihren Möglichkeiten, nach ihren Maßstäben. Der Gedanke der Jünger ist, sollen sie sich selber um ihre Bedürfnisse kümmern. Das eine Bedürfnis, das die Menschen hatten, nämlich, dass sie mit Gott in Ordnung kommen, darum hat sich der Herr schon gekümmert. Und jetzt ist die große Frage, was ist mit dem anderen Bedürfnis des Menschen? Wir Menschen haben ja Bedürfnisse. Ja, wir brauchen Schlaf, wenn wir müde sind. Wir brauchen was zum Anziehen, wenn es kalt ist. Wir brauchen ein Dach über dem Kopf. Und hier waren die Menschen hungrig, sie brauchten etwas zu essen. Kümmert sich der Herr auch darum? Und wenn er sich darum kümmert, was tut er? Was ist angemessen? In dem Herzen des Herrn Jesus, da ist eines schon ganz klar. Er will sich um die Bedürfnisse kümmern. Nicht so wie die Jünger, indem er die Leute wegschickt, sondern er antwortet jetzt und spricht zu den Jüngern, gebt ihr ihnen zu essen. Gebt ihr ihnen zu essen. Und wenn wir die Parallele von Johannesevangelium vergleichen, sagte er das, um die Jünger zu versuchen, auf die Probe zu stellen. Was ist in eurer Gedankenwelt, in eurem Herzen? Und so wie bei mir und bei uns, es kommt das raus, was drinnen ist. Und sie sprechen zu ihm. Und jetzt kommt einer, der hat wohl gerechnet, der kalkuliert. Ja, sollen wir hingehen und für 200 Denare Brot kaufen und ihnen zu essen geben? Also einer, der scheinbar gut rechnen konnte, hat sich hingestellt und abgeschätzt, wie viel sind es ungefähr. Ich gehe jetzt dann zum Verkäufer, zum Brothändler, und da müsste ich ungefähr 200 Denare hinlegen. Dann könnten wir vielleicht versuchen, diese Menschen zu speisen. Was ist der Fehler bei mir, vielleicht bei uns, bei euch, bei den Jüngern? Woran denken sie? Rechnen ist ja an sich noch nicht verkehrt. Das hat uns der Jesus deutlich gesagt. Aber was ist hier verkehrt? Die Jünger, sie denken an sich, sie denken an ihre Möglichkeiten. Sie denken aber nicht daran, dass er da ist, dass man mit ihm rechnen soll. Dass in seinem Herzen schon die Entscheidung war, ich will diese Leute nicht einfach so gehen lassen. Ich will sie satt machen. Sie rechnen also, aber sie rechnen nicht mit ihm. Und das ist wahr, dann reichen auch 200 Denare. Wir haben vorher kurz gehört, 200 Denare, also ein Denar ist ein Tageslohn, 200 Tage Arbeit, das war schon eine große Summe Geld. Das würde nicht reichen. Nee. Und dann stellt der Jesus eine weitere Frage. Er aber spricht zu ihnen, wie viele Brote habt ihr? Komisch, jetzt rechnet der Herr. Und jetzt müssen die Jünger hingehen, das heißt, ihr geht hin und seht nach. Und sie schauen nach, und als sie es erkundet hatten, sprachen sie, 5 und 2 Fische. 5 Brote und 2 Fische. Und bei dieser großen Menge, ihr wisst ja jetzt schon, wie viele es waren, also 5000 Männer und dann die Frauen und Kinder wohl noch dazu, jedem ist klar, damit kriegst du keinen von denen richtig satt. Das ist ja nicht mal ein kleiner Bissen. 5 Brote und 2 Fische. Was ist das unter so viele? Ja, wie viel haben wir? Wie viele Brote? Trotzdem bleibt der Herr Jesus hier nicht stehen. Er sagt nicht, kein Problem, ich mache da schon was. Er befiehlt jetzt. Er befiehlt jetzt, dass sich die Menschen in Gruppen ins grüne Gras setzen, also geordnet hinsetzen. Er will jetzt handeln. Und das ist immer das Schöne. Unsere Möglichkeiten sind am Ende. Dann greift der Herr gerne ein. Aber oft fällt es mir so schwer zu sehen, dass ich ja schon längst am Ende bin. Mit 5 Broten und 2 Fischen kann man so viele Leute niemals satt bekommen. Und sie setzen sich auch hin. Sie setzen sich gruppenweise zu 100 und zu 50. Was war im Herzen des Herrn? Im Herzen des Herrn war Liebe für diese Menschen. Und es war aber noch etwas Zweites. Der Herr hatte eine Hand, die stark genug war, zu tun, was in seinem Herzen war. Bei uns ist das leider oft nicht so. Was fehlt bei uns? Es fehlt entweder die Liebe, wir hätten zwar die Hand, die Kraft, die Möglichkeit, aber das Mitgefühl ist nicht da. Das Erbarmen, wie es vorher so schön geheißen hat, fehlt. Manchmal ist vielleicht auch umgekehrt. Wir empfinden mit, wir wollen helfen, aber wir haben gar nicht die Fähigkeit dazu. Vielleicht ist manchmal weder das eine noch das andere. Beim Herrn ist aber beides. Sein Herz und seine Hand, sie sind da, sie sind zu unserer Verfügung. Es ist doch die Hand, die geheilt hat, die geholfen hat, die bisher auch schon ausgeteilt hat, getrieben von einem Herzen, das durch Liebe in Bewegung gesetzt wurde. Ja, und jetzt kommt das Wunder, für mich das große Wunder. Er nahm die 5 Brote und die 2 Fische, blickte zum Himmel auf und dankte, brach die Brote und gab sie seinen Jüngern, damit sie ihnen austeilten. Auch die 2 Fische teilte er unter alle. Manche denken vielleicht, das Wunder kommt im nächsten Vers. So habe ich früher auch immer gedacht. Es war doch ein Wunder, dass 5000 Menschen davon satt wurden. Und das stimmt auf der einen Seite schon. Aber hier, denke ich, ist eigentlich das größere Wunder. Für mich zumindest. Er nimmt diese unzureichenden Mittel, dieses Wenige aus der Hand der Jünger, dankt dem Himmel dafür und reicht jetzt dieses, also seinen Jüngern, damit sie es austeilen. Das ist für mich das Gewaltige. Denn der Herr hätte es auch anders machen können. Es wäre ihm ein leichtes gewesen, einfach dafür zu sorgen, dass jeder urplötzlich Brot oder Fisch in der Hand hält oder dass vor ihm ein Teller da liegt, wo er essen kann. Das ist ja doch nicht das Wunder. Das Wunder ist, dass der Herr es nicht alleine macht, sondern dass der Herr seine Jünger damit beauftragt. Ich möchte ja nicht sagen, die versagt haben oder die in Nöten waren, aber denen gibt er quasi die Möglichkeit, wieder auszuteilen. Sie hatten ja schon mal einen Auftrag, sie durften ja schon hinausgehen im Namen Jesu. Jetzt kriegen sie eine weitere Tätigkeit. Und das Ergebnis, das ist auch das Schöne, sie aßen alle und wurden satt. Und das war eben auch gemeint von meinem Sohn gestern, wo er gesagt hat, das kenne ich schon, brauchst du nicht nochmal neu erzählen, dass die 5000 satt geworden sind. Das stimmt. Aber wie gesagt, das Wunder ist doch hier, dass die Jünger mitarbeiten, zusammen mit dem Herrn, dass er nicht alleine das macht. Und welche Jünger? Das habe ich gerade gesagt. Könnte man sagen, eigentlich waren die gar nicht fähig oder eigentlich hätte er bessere nehmen sollen. Eigentlich haben sich die als undankbar erwiesen, dass sie jetzt so stolz auf sich waren und so wenig von ihm geredet haben. Aber gerade diese Jünger nimmt er her, damit die 5000 satt werden. Und dann sehen wir auch am Ende noch etwas Schönes, nämlich wie Gott handelt. Er hat ein Wunder gewirkt, ich denke sogar 2 Wunder. Das eine ist, dass wirklich so viel Brot da war, dass alle satt wurden und genauso viel Fisch. Das zweite, und das schätze ich sogar als größer ein, dass seine Jünger mit dabei waren, dass sie sagen konnten, wir haben mitgeholfen. In des Meisters Auftrag wurden Menschen satt. Und jetzt sehen wir etwas von der Großzügigkeit oder auch Freimütigkeit Gottes, die aber niemals zur Verschwendung führt. Denn sie heben das, was übrig ist, auf. 12 Körbe an Brocken und von den Fischen. Es wird nicht einfach liegen gelassen, dass es vergammelt, dass es verschimmelt. Nein, nein. Gottes Wohltaten können vielleicht noch andere helfen. Da können ja noch andere satt werden. So freigebig Gott ist, und er hat ja mehr gegeben, als notwendig war. Es war da nicht so, dass jeder gegessen hat und genau so viel hat der Herr an mehr gemacht, sondern es ist übergeblieben. Und das möchte ich auch lernen, wie großzügig Gott ist, wie freigebig. Er gibt mehr, als gerade notwendig ist. Gott ist kein Knauserer, kein Bleistiftschreiber, der genau abrechnet und nicht mehr geben will, als gerade nötig. Nein, er gibt großzügig, aber nicht zur Verschwendung. Und dann heißt es hier in Markus, die, welche die Brote gegessen hatten, waren etwa 5000 Männer. Mehr ich denke eben, da müssen wir die Frauen und Kinder eben auch dazu zählen. Wenige Jahre später war es so, dass zwei von diesen Jüngern, nämlich Petrus und Johannes, dass sie in des Herrn Kraft ein Wunder tun konnten. Diesen Gelähmten an der Tempelpforte, den konnten sie durch Gottes Kraft gesund machen. Und es kamen durch ihre Predigt Menschen zum Glauben. Und es heißt in Apostelgeschichte 4,4, viele von denen, die das Wort gehört hatten, wurden gläubig. Und die Zahl der Männer stieg auf etwa 5000. Hier haben diese Jünger Menschen mit Brot gespeist. Es heißt in Johannes, es waren Gerstenbrote. Ein paar Jahre später, die gleichen Männer, sie verkündigen das Evangelium und 5000 Menschen werden gläubig. Sie bekommen etwas für die Ewigkeit. Speise, wie der Jesus dann später erklärt, Brot, das für die Ewigkeit ist. Und was ist ihre Botschaft da gewesen? Da haben sie nicht mehr von sich erzählt. Apostelgeschichte 4, Vers 12. Nicht mehr von dem, was sie alles getan hatten und wer sie sind. Da sagen sie und bekennen im Hohen Rat, denn es ist in keinem anderen das Heil, es ist kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden müssen. Die Fragen, die muss ich mir mindestens genauso stellen, wie denke ich ihr. Was kannst du mitnehmen? Wie stehst du zu Jesus? Siehst du, sehe ich, dass nur Jesus Christus dir wirklich helfen kann? Und vertraust du ihm? Vertraust du darauf, dass er für dich das Beste tun kann und will? Können, das ist die Hand. Wille, das ist sein Herz. Bei ihm ist es möglich. Frage ist, was wollen wir? Und wie ist mein Leben, wie ist dein Leben? Sind wir solche Austeiler der Wohltaten Gottes? Sind wir glücklich damit, froh, oder ist uns das eher ein Ärgernis? Ah, schon wieder etwas tun für den Herrn. Da kommen wir nicht so gut weg. Vielleicht denken wir so, hoffentlich nicht. Ja, und was wir brauchen, ist seine Gnade. Die Gnade des Herrn Jesus, die brauchen wir. Ich frage nochmal zum Schluss, was ist eigentlich das Entscheidende der ganzen Berichte, die Markus uns bringt? Ich denke, es ist dieses. Die Rettung, das Heil, ist zwar umsonst, es kostet uns kein Geld, es kostet uns auch nicht Häuser, Autos oder was auch immer, aber die Rettung ist nicht wertlos. Sie hat ihn alles gekostet, sein Leben. Und vielleicht dieses, das du mitnimmst. Bei dem Herrn Jesus ist alles da. Ein liebendes Herz mit Gnade, mit Erbarmen und eine Hand, die stark genug ist, das, was er will, auch auszuführen. Die Gnade des Herrn Jesus sei mit euch. Amen.